NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend. Willkommen in der Sendung mit diesen Themen im Überblick. Schweres Zugunglück in New York. Zug rast ungebremst in Bahnhof. Pkw-Maut kommt vor Gericht. EU-Kommission verklagt Deutschland. Flexi-Rente, Programme und Prognosen für die Rentenentwicklung. Dazu heute auch der Kommentar. Wir berichten auch über die Wirtschaftsprognose führender Ökonomen, steigende Beiträge für Privatversicherte, den NSU-Prozess, Angeklagte Schäpe brach ihr Schweigen und den neuen Jugendkanal von ARD und ZDF. Im Großraum der Millionenmetropole New York ist ein Pendlerzug in einen Bahnhof gerast. Es sollen 3 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden sein. Der Zug war voller Berufspendler. Der Bahnhof Hoboken ist nur durch den Hudson River von Manhattan getrennt. Einzelheiten von Martin Ganselmeier.
Es geschah in der Rush-Hour um 8:45 Ortszeit im Bahnhof von Hoboken. Einer der meistgenutzten Pendlerzüge zwischen dem nahegelegenen New York und New Jersey raste ungebremst in die Endstation Hoboken. Ein Augenzeuge, der sich in der Bahnhofshalle aufhielt, schilderte im Sender CNN, wie er das Unglück erlebte. Ich wollte mir gerade ein Zugticket kaufen, da hörte ich einen lauten Krach und rannte nach draußen. Der Zug war durch den Bahnhof in eine Wand gerast. Andere Augenzeugen berichten, der Zug sei ungebremst über die Barrieren am Gleisende hinausgerast. Mike Larson, Angestellter der Verkehrsgesellschaft New Jersey Transit. Der Zug war deutlich schneller, als er normalerweise sein dürfte. Er fuhr komplett durch die Barrieren und durch die Bahnhofshalle. Ein Dach über dem Bahnsteig brach zusammen. Die vorderen Zugwaggons wurden schwer beschädigt. Die ersten Fernsehbilder zeigten chaotische Szenen zwischen herumliegenden Metallteilen, heruntergefallenen Zementblöcken und zerbrochenen Fensterscheiben. Eine Frau war unter einem Zementblock eingeklemmt. Zahlreiche Rettungswagen eilten herbei, um die über 100 Verletzten zu versorgen, darunter mehrere Schwerverletzte. Bahnangestellter Mike Larson. Wir versuchten ihnen zu sagen, bleibt im Zug, denn viele wissen nicht, wenn die elektrische Leitung auf dem Zug liegt und man den Zug verlässt, bekommt man einen elektrischen Schlag. Nach jüngsten Berichten soll es mindestens 3 Tote gegeben haben. Die nationale Transportsicherheitsbehörde schickte Experten nach Hoboken, um herauszufinden, warum der Nahverkehrszug ungebremst in den Bahnhof raste. Der Zugführer war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Mike Larson meinte, vielleicht habe er ein medizinisches Problem gehabt, aber keiner weiß warum. Hoboken ist die Endstation des Pendlerzuges nach New York, der mit 15.000 Passagieren täglich einer der meistbefahrenen Züge nach New York ist.
Über die Einführung der Pkw-Maut in Deutschland wird nun der Europäische Gerichtshof entscheiden. Die EU-Kommission wird wegen grundsätzlicher Bedenken gegen die Straßenbenutzungsgebühr gegen Deutschland klagen. Nach Auffassung der Kommission ist die Pkw-Maut gegenüber EU-Ausländern diskriminierend. Bundesverkehrsminister Dobrindt, CSU, begrüßte die Klage. Er gehe davon aus, dass der Europäische Gerichtshof die Pkw-Maut bestätigen werde. Aus Brüssel, Holger Roman.
Der Zeitpunkt war unerwartet. Doch überraschend kam die Ankündigung aus Brüssel nicht. Im monatelangen Dauerstreit um die Pkw-Maut geht es jetzt ans Eingemachte. Mit der offiziellen Einreichung einer Klage gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof hat die EU-Kommission die nächste Eskalationsstufe gezündet. Grundsätzlich, so betonte die Behörde schon vor Wochen, begrüße man es zwar, wenn Mitgliedstaaten die Autofahrer an den Kosten für die Infrastruktur beteiligten, doch bei der Ausgestaltung müsse geltendes EU-Recht beachtet werden. Nach Brüsseler Lesart werden ausländische Autobesitzer vom deutschen Mautsystem gleich doppelt benachteiligt. Zwar müssten alle Fahrzeughalter die Straßengebühr bezahlen, doch nach den Plänen von Verkehrsminister Dobrindt sollten nur Einheimische das Geld über eine Senkung der Kfz-Steuer zurückerhalten. Außerdem seien die Kurzzeitvignetten, die typischerweise vor allem von Ausländern genutzt würden, übermäßig teuer. Beides hält Verkehrskommissarin Bulz für nicht EU-konform. Weil Deutschland in seinem Konzept einen Unterschied macht zwischen ausländischen Fahrern und Einheimischen. Deshalb glauben wir, dass das Prinzip der Nichtdiskriminierung nicht angewendet wurde. Alle Versuche der Bundesregierung, die Pkw-Maut doch als rechtmäßig darzustellen, haben die Slowenien ganz offensichtlich nicht überzeugt. Auch persönliche Treffen zwischen Bulz und Dobrindt brachten keinen Durchbruch. Verkehrsminister Dobrindt hatte in der Vergangenheit gleich mehrere Gelegenheiten verstreichen lassen, sein Mautkonzept den Brüsseler Wünschen anzupassen. Kommissarin Bulc ließ er wörtlich wissen, dass sie ihren Kompromissvorschlag einer EU-weiten Einheitsmaut knicken könne. Dobrindt argumentiert, Mautgesetz und Kfz-Steuer seien zwei Paar Stiefel und für letztere sei die EU nicht zuständig. Eine Position, die auch Bundestagsjuristen für schwierig halten. Ohnehin liegt das Gesetz zur Pkw-Maut, das ursprünglich in diesem Jahr in Kraft treten sollte, schon seit dem ersten Mahnschreiben von 2015 auf Eis.
Diese Entscheidung wird zu unseren Gunsten ausfallen.
Auch wenn sich Dobrindt für das Verfahren über sein Prestigeprojekt Pkw-Maut gut gerüstet sieht, ein Happy End in seinem Sinne halten Beobachter für eher unwahrscheinlich.
Von 100 auf 0 vom Arbeitsleben in die Rente, das soll bald immer weniger der Fall sein. Die Flexirente stand heute erstmals zur Beratung auf der Tagesordnung des Bundestags. Die Neuregelung sieht fließende Übergänge vor. Und heute stellte der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sein Gutachten über die Entwicklung der Sozialversicherung in den kommenden 30 Jahren vor. Er warnte vor einem deutlich sinkenden Rentenniveau, wenn nicht gegengesteuert werde. Aus Berlin Christoph Prössl.
Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand soll flexibler werden. Das ist das Ziel der Flexi-Rente. Katja Mast, Bundestagsabgeordnete der SPD, verteidigte in der Debatte den Gesetzentwurf.
Nicht jeder und jede will gleich in Rente gehen, sondern vielleicht teilweise arbeiten. 40, 50, 60, 70%. Das Instrument dafür heißt Teilrente.
Wer beispielsweise ab 63 vorzeitig in Rente geht, muss deutliche Verluste hinnehmen, wenn er oder sie dazu verdient. Das soll sich ändern. Flexibilität soll es aber auch für Arbeitnehmer geben, die über ihr Renteneintrittsalter hinaus arbeiten wollen. Die Opposition kritisierte im Parlament den Vorschlag. Matthias Birkwald von der Linkspartei warf der Regierung vor, eben nicht für eine Vereinfachung gesorgt zu haben.
Fazit der deutschen Rentenversicherung: Das Verfahren wird bei den Betroffenen Verunsicherung und Unverständnis auslösen. So viel zu dem Punkt Vereinfachung. Und Herr Linnemann vom Wirtschaftsflügel der Union, Sie sind doch immer für Bürokratieabbau. Was haben Sie denn da gemacht?
Die Grünen sind der Meinung, dass der Gesetzentwurf an den Bedürfnissen der Älteren völlig vorbeigeht. Der Bundestag muss dem Entwurf noch zustimmen. Eine Mehrheit gilt als sicher. Für die Große Koalition ist das Thema Rente damit noch nicht vom Tisch. Der wissenschaftliche Beirat von Wirtschaftsminister Gabriel warnte vor einem deutlich sinkenden Rentenniveau. Ab 2030 werde, wenn sich nichts ändert, das Rentenniveau unter die gesetzliche Vorgabe von 43% des durchschnittlichen Lohnes rutschen. Muss also noch mehr Geld aus dem Bundeshaushalt in die Rente fließen? Axel Börsch-Supan, der im Beirat sitzt.
Ob man es jetzt aus der einen Tasche rausholt oder aus der anderen Tasche rausholt, ist exakt das Gleiche. Der Arbeitnehmer kümmert sich eigentlich nicht, ob sein Netto so niedrig ist, relativ zum Brutto, durch die Sozialabgaben oder durch die Steuern. Außerdem gibt es die Schuldenbremse. Das kann man also nicht durch Schulden finanzieren, sondern nur durch Steuererhöhung.
Auf der Suche nach einer Lösung stellen die Wissenschaftler fest, die Geburtenrate bleibt stabil, die Lebenserwartung steigt. Bleibt aus Sicht des Beirats nur die Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Rente mit 69, ganz so platt soll es aber nicht laufen. Börsch-Supan liest aus den Statistiken, dass die Menschen etwa 40 Jahre arbeiten und 20 Jahre Rente beziehen. Das Verhältnis ist also 2:1.
Diese 2:1, diese Proportion des Lebens konstant zu halten, ist eigentlich das Wichtigste in langfristiger Sozialpolitik.
Deswegen auch der Vorschlag des Beirates, erst einmal die Rente mit 67 einführen, danach eine automatische Regelung finden. Bei 3 Jahren längerer Lebenszeit müssten die Arbeitnehmer dann 2 Jahre länger arbeiten und könnten 1 Jahr länger Rente genießen. Eine flexible Formel also. Auch wenn es der Beirat des Wirtschaftsministeriums war, der diesen Vorschlag macht, Gabriel erteilte den Experten bereits eine Absage. Die theoretisch naheliegenden Vorschläge stünden in hartem Kontrast zur sozialen Wirklichkeit.
Dramatische Prognosen für die Entwicklung der Renten und was von den Reformplänen zu halten ist, dazu der Kommentar von Dagmar Pepping.
Sozialministerin Andrea Nahles geht in der Rentenpolitik mit gutem Beispiel voran. Ehrlich machen, aber nicht Angst machen. Nur so kann es bei diesem emotional aufgeladenen Thema gehen. Es ist gut, dass Nahles Ministerium gestern erstmals eine Rentenprognose für die Zeit nach 2030 veröffentlicht hat. Zum Ehrlichmachen gehört nämlich, dass das Rentenniveau ohne Reformen drastisch sinken wird. Von jetzt 47,5% auf ca. 41,6% im Jahr 2045. Der Beitragssatz könnte in derselben Zeit auf 23,4% steigen. Vor allem die junge Generation hat ein Anrecht zu erfahren, was die immer weiter alternde Gesellschaft für sie finanziell bedeutet, damit sie sich wappnen kann. Den demografischen Wandel kann schließlich keine Bundesregierung per Gesetz aufhalten. Andrea Nahles wird im November ein umfassendes Rentenkonzept vorlegen. Sie weist zu Recht darauf hin, dass das unablässige Starren von Politikern und Gewerkschaftern auf das Rentenniveau kurzsichtig ist. Das Rentenniveau ist keineswegs der ausschlaggebende Faktor dafür, ob ein Mensch später ein ausreichendes Auskommen hat oder ob Altersarmut droht. Ein auf dem heutigen Stand eingefrorenes Rentenniveau würde uns alle, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Steuerzahler, 40 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich kosten. Profitieren würden davon auch Gutverdiener, die eine ordentliche Rente erwarten können. Eine Geringverdienerin würde das eingefrorene Rentenniveau dagegen nicht vor Altersarmut schützen. Wir müssen in der Rentenpolitik andere Wege gehen, gezielter fördern, kein Gießkannenprinzip. Geringverdiener brauchen Zuschläge und Anreize, damit sie zusätzlich vorsorgen können, privat und durch betriebliche Altersvorsorge. Nahles und Finanzminister Schäuble werden bald Reformvorschläge für die Betriebsrente vorlegen. Beim Riestern ist ein einfach gestaltetes Standardprodukt überfällig. Dringenden Handlungsbedarf im Kampf gegen Altersarmut gibt es bei den Erwerbsminderungsrenten. Sie gehören aufgestockt. Solo-Selbstständige gehören in die gesetzliche Rentenversicherung. Auch sie sind sehr häufig von Altersarmut bedroht. Außerdem müssen die 7 Milliarden Euro pro Jahr für die Mütterrente endlich aus Schäubles Steuertopf bezahlt werden, nicht aus der Rentenkasse. Zum Ehrlichmachen gehört auch, dass wir länger arbeiten müssen, damit das System finanzierbar bleibt. Wir müssen das Renteneintrittsalter schrittweise an die steigende Lebenserwartung anpassen. Die Bundesbank hat langfristig bereits die Rente mit 69 ins Spiel gebracht. Die Flexi-Rente ist ein erster kleiner Schritt in diese richtige Richtung.
Dagmar Pepping kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf ein 25-Jahrestief. Im September ermittelte die Bundesagentur für Arbeit 2,6 Millionen Arbeitslose. Die Quote fiel um 0,2 auf jetzt 5,9%. Auch die Aussichten für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Deutschland bleiben bis 2018 positiv. Dennoch mahnen führende Wirtschaftsforscher in ihrem heute vorgestellten Herbst Gutachten eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik sowie mehr Vorsorge an. Aus Berlin, Charlie Grüneberg.
Außen pfui und innen hui. So kann man die Lage der deutschen Konjunktur im Herbst zusammenfassen. Vom Außenhandel und von der Weltkonjunktur gehen derzeit nur geringe positive Effekte aus, so die Wirtschaftsforscher. Der Aufschwung in Deutschland wird vor allem durch die Binnenkonjunktur getragen. Die stabile Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungen lassen, so Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, den Konsum steigen. Auch vom Arbeitsmarkt kommt viel Unterstützung.
Hinsichtlich der Beschäftigung entstehen nach unserer Einschätzung in diesem Jahr etwa 500.000 Jobs und die Arbeitslosigkeit geht um 100.000 Personen zurück.
Nach den 1,9% Wachstum in diesem Jahr erwarten die Konjunkturexperten für das kommende Jahr nur noch ein Plus von 1,4%. Aber, so Fichtner, das ist nicht wirklich beunruhigend.
Es liegt vor allem daran, dass das Jahr 2017 deutlich weniger Arbeitstage hat als dieses Jahr. Das kostet uns alleine 0,3 Prozentpunkte. Wachstum.
Insgesamt, so Fichtners Kollege Stefan Kotz vom Kieler IFW, befindet sich die deutsche Wirtschaft seit 3 Jahren in einer extrem guten Verfassung.
Wir haben so etwas wie eine Kaugummi-Konjunktur, also keine starken zyklischen Ausschläge, sondern eine sehr gemächliche Entwicklung. Das ist rein stabilisierungspolitisch betrachtet nahezu für sich genommen ein Idealzustand. Wir bewegen uns nahe an den Produktionsmöglichkeiten, keine große Überauslastung, keine große Unterauslastung.
Die Wirtschaftspolitik dürfe sich deshalb aber nicht zurücklehnen. Vielmehr seien Investitionen nötig, insbesondere in Bildung. Geld dafür sei da, so Kurz. Schließlich trage der Staat mit seinen Ausgaben 44% zur gesamtwirtschaftlichen Leistung bei.
Innerhalb dieser 44% sollte man deutlich umschichten und nicht sogar noch die demografische Entwicklung dadurch für die ökonomische Entwicklung verschärfen, dass man die konsumtiven Anteile, insbesondere in den Alterssicherungssystemen, immer noch weiter heraufsetzt. Das wird die zukünftigen Probleme nur noch weiter verschärfen.
Übersetzt aus dem Wirtschaftskauderwelsch heißt das, der Staat soll weniger ausgeben für ein frühes Renteneintrittsalter und mehr für Aus- und Fortbildung. Die Bundesregierung will ihre eigene Herbstprognose kommende Woche vorlegen.
Der Mehrheit der Privatkrankenversicherten in Deutschland droht offenbar ein massiver Beitragssprung. Die Versicherung werde für 2/3 der Versicherten im kommenden Jahr im Schnitt um 11% teurer. Und damit kommt nun die Bürgerversicherung wieder ins Gespräch, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Keine konkreten Zahlen, aber das Eingeständnis, dass den Beitragszahlern massive Tariferhöhungen drohen. Anfang kommenden Jahres werde es, so die offizielle Formulierung der privaten Krankenversicherer, untypisch hohe Beitragsanpassungen geben. Gesundheitspolitiker des Bundestags bestätigen, 2/3 aller Kunden der privaten Krankenversicherungen, das sind rund 6 Millionen Menschen, müssen ab 1. Januar wahrscheinlich durchschnittlich 11% höhere Prämien zahlen. Die Versicherungen begründen den Anstieg vor allem mit der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Rückstellungen der Versicherungsunternehmen brächten am Kapitalmarkt kaum noch Zinsen. Forderungen nach Hilfen für die privaten Krankenversicherer aufgrund ihrer Finanzprobleme erteilt SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach eine klare Absage.
Eine solche Forderung ist natürlich abwegig. Man müsste ja den Gesetzlichen bitten, dass er mit seinem Steuergeld die bessere Behandlung der Privatversicherten subventioniert.
Die SPD sieht sich angesichts der aktuellen Probleme der privaten Krankenversicherer gestärkt in ihrer Forderung nach einem Systemwechsel und der Einführung einer Bürgerversicherung. Die Privatversicherten, argumentiert Lauterbach, müssten dann keine Angst mehr haben vor heftigen Beitragssprüngen.
Der Vorteil einer Bürgerversicherung ist, dass es die Zweiklassenmedizin nicht mehr gäbe, unter der derzeit die gesetzlich Versicherten leiden, und es gäbe bezahlbare Prämien für die Privatversicherten, sodass die im Alter nicht bleiben.
Auch nach Ansicht der Grünen erhöhen die anstehenden Beitragserhöhungen bei den Privaten den Handlungsdruck im Gesundheitswesen.
Wir müssen fürchten, dass immer größere Anteile der Privatversicherten durch die hohen Prämien überfordert sind und dann auch die Frage an den Staat stellen, wie soll ich das stemmen, wie kann ich mit einer kleinen Rente, mit einem kleinen Einkommen überhaupt klarkommen,
sagt die Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink und spricht sich ebenfalls für die Einführung einer Bürgerversicherung aus. Die Union dagegen verteidigt grundsätzlich die private Krankenversicherung und fordert unter anderem mehr Flexibilität bei der Beitragsanpassung. Bislang dürfen die Privaten laut Gesetz ihre Tarife nur erhöhen, wenn die medizinischen Kosten um mindestens 10% steigen. CDU-Gesundheitsexperte Michael Henrich möchte, dass die privaten Krankenversicherer künftig schneller reagieren können.
Dass einfach nicht dieser Beitragsschock kommt wie jetzt momentan, dass man von einem Tag auf den anderen eine Beitragssatzsteigerung von 10-12% zu verkraften hätte, sondern wenn sich das dann über einen längeren Zeitraum verteilt, glaube ich, dass das einfach dann für die Versicherten auch besser ist, dass sie sich darauf einstellen können.
Eine Sprecherin des Verbandes der privaten Krankenversicherer weist darauf hin, dass viele Versicherungen für ihre Kunden die Möglichkeit vorsehen, in einen niedrigeren Tarif zu wechseln. Vor allem Versicherte, zum Beispiel Rentner, die bisherige Beiträge nicht mehr zahlen können, hätten zudem die Möglichkeit, in den Standardtarif zu gehen, der im Schnitt 280 € im Monat kostet und Leistungen entsprechend der gesetzlichen Krankenkasse anbietet.
Bei der zweitgrößten deutschen Bank, der Commerzbank, wird umgebaut und das hat Folgen für die Mitarbeiter. Rund 9.600 Stellen sollen wegfallen. Durch die Restrukturierung sollen aber an anderer Stelle neue Arbeitsplätze entstehen. Aus Frankfurt Alexander Schmidt.
Die Anleger haben enttäuscht auf den Konzernumbau bei der Commerzbank reagiert. Die Aktie gibt rund 1% nach. Deutschlands zweitgrößtes Geldinstitut will 9.600 Arbeitsplätze abbauen, in Zukunftsgeschäftsfeldern 2.300 neue Jobs schaffen. Unterm Strich fallen also 7.300 weg. Die Aktionäre bekommen wegen des milliardenschweren Konzernumbaus vorerst keine Dividende, also Gewinnbeteiligung. Hintergrund sind die ultraniedrigen Zinsen. Die Banken verdienen immer weniger. Im ersten Halbjahr ist der Überschuss des Frankfurter DAX-Konzerns um mehr als 40% eingebrochen. Dazu beigetragen haben auch strengere internationale Regeln, die ein größeres finanzielles Polster vorschreiben. Und die zunehmende Konkurrenz durch Online-Banking. Genau in dieses Geschäftsfeld, die Digitalisierung, will Vorstandschef Martin Zielke in Zukunft viel Geld investieren. Mit den beschlossenen Einsparungen will er den Konzern wieder auf Gewinnkurs bringen. Schon unter seinem Amtsvorgänger Blessing hatte die Commerzbank in den vergangenen 3 Jahren rund 5.000 Stellen abgebaut. Derzeit arbeiten noch 45.000 Menschen für die Bank.
hat die Bundesregierung mit konzertierten Kräften versucht, die Folgen des VW-Skandals möglichst klein zu halten. Es geht jedenfalls aus vertraulichen Regierungsunterlagen hervor, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung auswerten konnten. Viele Beamte waren entsetzt über die Vorgänge bei Volkswagen, nicht aus Sorge um die Gesundheit der Deutschen, sondern weil VW sich durch miserables Krisenmanagement und selbst und die Marke Made in Germany beschädigte. Katja Riedl und Peter Hornung berichten.
Größtmögliche Aufklärung, alles muss auf den Tisch. Die Bundeskanzlerin hatte die Haltung der Bundesregierung im VW-Skandal schon vor einem Jahr vorgegeben.
Was VW anbelangt, so geht es darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Vorgang aufzuklären.
Und ihre Minister stimmten ein, allen voran Verkehrsminister Dobrindt.
Wir treiben die Umsetzung auch energisch voran, wir klären auf.
Doch regierungsinterne Unterlagen, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung ausgewertet haben, sie lassen ein deutlich differenzierteres Bild entstehen. Aufklärung ja, aber nicht um jeden Preis. In einem Papier für Kanzlerin Merkel vom September 2015 heißt es:
Strategisch ist darauf zu achten, dass die Dieseltechnologie weiter wettbewerbsfähig bleibt, da sie ein Innovationsmotor für den Standort Deutschland ist und ein wichtiges Vehikel zur Einhaltung der CO2-Vorgaben für Fahrzeugflotten.
Aufklärung sei nun wichtig, sagte auch Außenminister Steinmeier.
Das ist und das muss das Interesse zuallererst von Volkswagen selbst sein.
Doch gerade in seinem Ministerium, dem Auswärtigen Amt, warnten Mitarbeiter davor, die Aufklärung zu weit zu treiben.
Wir in der Bundesregierung sind alle für Aufklärung in der Causa VW,
schrieb eine Mitarbeiterin vergangenen Dezember in einer E-Mail, warnte aber auch davor,
dass wir uns da industriepolitisch nicht selber ins Knie schießen.
Diplomaten zweifelten offenbar selbst am Willen und an den Fähigkeiten von Volkswagen, den Skandal aufzuklären. Außenminister Steinmeier, heißt es in Papieren des Auswärtigen Amtes, musste VW-Chef Müller noch 2 Monate nach Bekanntwerden des Skandales auffordern, selbst in die USA zu reisen. Nach einem Frühstück Müllers mit dem deutschen Botschafter in Washington zeichnete ein Diplomat in einem vertraulichen Vermerk nach Berlin dann ein desaströses Bild vom VW-Chef.
Es stellt sich die Frage, ob Müller auf die Anforderungen des USA-Besuchs umfassend vorbereitet ist.
VW hatte den US-Behörden zunächst gesagt, bei großen Audi-Modellen gäbe es keine illegale Software. Wenig später mussten sie es eingestehen. Zitate aus einer E-Mail der Washingtoner Botschaft nach Berlin.
Wussten sie es nicht oder wollten sie weiter Versteck spielen? Beides wirft kein gutes Licht auf das Bekenntnis, den Vorfall schonungslos aufklären zu wollen.
Die Bundesregierung selbst hatte da längst ein Konzept, wie man den Skandal international darstellen will. VW und die Marke Made in Germany strikt voneinander trennen, steht in den Regierungspapieren. Interne Bedenken, der Skandal könnte sich auf andere Hersteller ausweiten, nicht öffentlich verbreiten. Und schließlich immer wieder betonen, wie entschlossen Volkswagen den Skandal doch aufkläre. Auch wenn man selbst daran Zweifel hatte.
Es ist das erste Mal, dass Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, in der Verhandlung mehr als nur Ja oder Nein sagte. Bis zum heutigen 313. Verhandlungstag schwieg sie zur Anklage wegen Mittäterschaft an der Ermordung von 10 Menschen. An der Planung der Verbrechen will die 41-Jährige nicht beteiligt gewesen sein und von den Morden habe sie angeblich immer erst hinterher erfahren. Ihre Einlassungen kommen kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme am Oberlandesgericht München. Prozessbeobachter ist Tim Assmann.
Etwas piepsig, ein bisschen brüchig. So klingt also Beate Zschäpe.
Ich war überhaupt überrascht, die eigene Stimme von Frau Zschäpe zu hören.
Sagt Anwalt Stefan Lukas, der im Prozess die Tochter des ersten NSU-Mordopfers als Nebenklägerin vertritt. Er und alle anderen Prozessbeteiligten hörten eine kurze, abgelesene Stellungnahme der Hauptangeklagten. Nur wenige Sätze hatte die mündliche Stellungnahme und es ging um 2 Komplexe. Zuerst ließ sich Zschäpe zur eigenen Ideologie, zur politischen Haltung ein. Mitte bis Ende der 90er Jahre identifizierte sie sich nach eigener Darstellung mit nationalsozialistischem Gedankengut. Danach, und damit meinte sie offensichtlich auch die Zeit im Untergrund, seien solche Gedanken aber zunehmend unwichtiger für sie geworden und heute hege sie sie gar nicht mehr. Dann sprach Zschäpe auch über die angeklagten Morde und Bombenanschläge des NSU. Sie verurteile, was Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Opfern und ihren Familien angetan hätten, erklärte die Hauptangeklagte und ergänzte, sie verurteile auch ihr eigenes Verhalten. Doch was sie damit genau meinte, ließ Zschäpe offen. Sie wurde nicht konkreter. An dieser Stelle endete die Stellungnahme, die aus Sicht von Sebastian Schamer eine rein taktische Einlassung war. Er vertritt im Prozess die Tochter des Dortmunder Mordopfers Mehmet Kubaschik als Nebenklägerin.
Frau Zschäpe steht mit dem Rücken an der Wand. Das Verfahren nähert sich dem Ende. Sie sieht die Rechtsfolge, die da kommen kann, nämlich lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Und sie versucht jetzt quasi verzweifelt alles, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen, aber das ist zu spät und vor allen Dingen zu schlecht.
Forchep ist kurzer Stellungnahme, verlas einer ihrer Verteidiger im Namen der Mandantin Antworten auf Fragen des Gerichts. Darin folgt Schäpe inhaltlich der Linie ihrer bisherigen schriftlichen Einlassungen. Sie will von den NSU-Morden immer erst im Nachhinein erfahren und sie moralisch abgelehnt haben. Emotional war Schäpe nach eigener Darstellung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnert, mit denen sie im Untergrund lebte, abhängig und daher unfähig, sich von ihnen zu trennen. Doch das Bild von der Mitläuferin, das Schäpe selbst von sich zeichnet, will so überhaupt nicht passen zum Bild einer selbstbewussten, durchsetzungsstarken Frau, das Zeugen im Prozess von ihr zeichneten. Opferanwalt Sebastian Schamer.
Frau Schäpe setzt sich immer wieder in Widersprüche zu den eigenen vorherigen Erklärungen, in Widersprüchen zu Zeugen, zur Aktenlage. Es wird immer absurder und immer widersprüchlicher. Ich glaube, Frau Schäpe hat sich mit ihrem Erklärungsverhalten hier überhaupt keinen Gefallen getan.
Schäpes mündliche Stellungnahme kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Gericht kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme steht. Die Hauptangeklagte muss damit rechnen, als Mittäterin an allen 10 NSU-Morden verurteilt zu werden.
In der Ukraine wird heute der vor 75 Jahren ermordeten Juden in der Schlucht Babi Yar bei Kiew gedacht. Im September 1941 ermordeten SS-Kommandos zusammen mit ukrainischen Kollaborateuren in der Schlucht bei Kiew mehr als 30.000 Menschen. Wenige Wochen zuvor hatte Hitler Deutschland die Sowjetunion angegriffen. Bei der Gedenkfeier ab 19 Uhr wird auch Bundespräsident Gauck sprechen. Sabine Stör informiert.
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko legte am Vormittag Blumen an mehreren Denkmälern nieder. Anschließend läuteten die Glocken 75 Mal. Einmal für jedes vergangene Jahr seit dem Massaker der SS in der Schlucht von Babi Yar. Im Anschluss wurde ein Vertrag unterzeichnet. Kiew wird eine umfangreiche Gedenkstätte für das Massaker bauen. Am Mittag gab es dann eine Schweigeminute für die fast 34.000 ermordeten Juden im Jahr 1941. Das offizielle Gedenken beginnt am Abend um 19 Uhr. An dem Staatsakt werden unter anderem der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilnehmen und sein israelischer Kollege Rivlin. Außerdem kommen EU-Ratspräsident Donald Tusk und Joachim Gauck nach Kiew. Der Bundespräsident wird am Abend eine Rede halten. Kiew hat sich lange auf den 75. Jahrestag des Massakers von Babi Yar vorbereitet. Für umgerechnet mehr als 1 Million Euro wurden Grünanlagen und Wege neu gestaltet, außerdem die Gedenkstätten saniert. Jahrzehntelang hatte sich die Stadt und überhaupt die Ukraine schwer getan mit dem Gedenken an den Massenmord. 29 Menschen haben ihn überlebt. Ihre Nachkommen hoffen jetzt, dass die nachfolgenden Generationen von dem Massenmord erfahren und ein solches Massaker nicht mehr zulassen werden.
Jahrelang hat die Politik darum gerungen. Vor einem Jahr wurde es von den Ländern beschlossen und jetzt ist es da. Funk, das junge Online-Angebot von ARD und ZDF. Mit klassischem Rundfunk, also Radio und Fernsehen, hat Funk aber kaum noch etwas zu tun. Die Formate von Funk sind da, wo die junge Zielgruppe unter 30 ist. Im Internet. Christian Bongers berichtet.
Die Inhalte des neuen jungen Online-Angebots von ARD und ZDF gibt es ausschließlich im Netz. Auf YouTube, Facebook, Snapchat und über die App aufs Handy. Da, wo Jugendliche ohnehin unterwegs sind, sagt Florian Hager, Geschäftsführer von Funk.
Wir müssen ja auch einen 14-Jährigen und einen 29-Jährigen erreichen. Das ist ein Riesenfeld. Das heißt, das an einer Plattform machen zu wollen, halten wir für komplett utopisch. Unsere Strategie ist, dass diese Inhalte als Inhalt gefunden werden. Also der Protagonist ist interessant, das Thema ist interessant, das Format ist interessant. Und dann wird im Abspann klar, okay, das kommt von Funk. Dann hoffen wir, dass wenn jemand 2-3 Mal die Woche über einen Inhalt stolpert, wo er merkt, das ist Funk, dass der dann sagt, die sind ja irgendwie ganz interessant. Was haben denn die noch?
Funk geht mit mehr als 40 verschiedenen Videoformaten an den Start. Neue Videos gibt es mindestens einmal pro Woche. In der Satire Datteltäter geht es zum Beispiel um das deutsch-muslimische Selbstverständnis. In 180 Nerdscope nimmt sich YouTube-Star LeFloid die neuesten Games vor und Comedian Moritz Neumeier redet einen Kaffee lang so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Warum überhaupt christliche Feiertage? Sollte man abschaffen? Was nicht heißt, dass man Feiertage abschafft. Man sollte auf jeden Fall sollte Arbeitstage geben, die keine Arbeitstage sind. Wir müssen ja nicht die Himmelfahrt Christi feiern. Wir können ja auch, weiß nicht, die Entjungferung von Schneewittchen als Beispiel nehmen und sagen, oh, das war so schön, dann gehen wir nicht zur Arbeit. Das finde ich gut.
Philipp Schild, der für die Formate verantwortlich ist, glaubt, dass die Videos des sympathischen Hamburgers perfekt zu Funk passen.
Weil Moritz einfach jemand ist, der seine eigene Sicht auf Dinge hat.
Und das finde ich wichtig. Also der positioniert sich einfach eisenhart zu bestimmten Themen und gibt somit halt eine Möglichkeit, auch sich zu reiben. Und das finde ich total wichtig. Wir haben ja drei Ansätze, also orientieren, informieren und unterhalten. Und im Bereich Orientierung ist es mir wichtig, dass die Leute sich eine Meinung bilden.
Als öffentlich-rechtliches Inhaltenetzwerk betritt Funk auf vielen Feldern absolutes Neuland. Wie sich die jungen Programmmacher dort entwickeln, kann jeder ab sofort auf seinem Handy verfolgen. Über YouTube, die sozialen Netzwerke oder die Funk-App.
Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.